Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Hi Ole.
Moin Flo.
Ich habe extra gerade mal Hi gesagt, weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder Moin Ole sage, dann leite ich wirklich jede Folge exakt gleich ein.
Ja, das spricht der Norddeutsche aus dir. Ist ja auch okay.
Ja, so ist es halt auch einfach. Ne? Muss man ja auch einfach, muss man ja jetzt auch nicht anders anmalen. Ne? So ist es. Gut. Wir haben spannende News dabei. Erstmal, Christa ist wieder da. Wir haben euch ja in den letzten zwei Wochen mit News versorgt, von denen wir der Meinung waren, die sind super spannend. Christa war aber in Portugal im Urlaub. Und jetzt sind wir wieder absolut live am Puls der Zeit dabei. Und das soll ja auch das Format AOM Shorts sein. Ich starte rein. Und zwar erinnert ihr euch, dass wir auch neulich diese Sonderausgabe hatten, weil ja die Nachricht rumging, Mensch, Amazon kündigt Vendoren. Und viele haben dann auch zu Recht sich Sorgen gemacht. Und es sind auch einige Vendoren, die jetzt auch auf uns zugekommen sind, die wir jetzt dabei helfen, ins Seller-Modell überzugehen. Das in möglichst kurzer Zeit betroffen gewesen. Trotzdem sind natürlich auch ganz viele Vendoren nicht betroffen. Ne? Und trotzdem hat das Vendoren-Modell natürlich da ja ein bisschen schlechtes Licht abbekommen. Und man fragt sich jetzt natürlich, auch wenn ich aktuell noch im Vendor-Modell bin, ist das für mich so das Richtige, jetzt auch auf die nächsten Jahre gesehen. Ne? Und ich habe auch viele Gespräche geführt, wo da gesagt wurde, Mensch Flo, ich mache hier so und so viel Umsatz. Wie ist es? Muss ich mir jetzt darauf einstellen, dass ich in nächster Zeit gekündigt werde? Und ich meinte mal, weiß ich nicht. So kursiert ja auch die Nachricht, Mensch, der Anteil des Vendor-Umsatzes von Amazon geht immer weiter zurück. Und das ist auch so. Und trotzdem ist es nicht so, dass das Vendor-Modell jetzt dem Untergang geweiht ist. Nur weil der Umsatzanteil zurückgeht und nur weil Amazon sich jetzt von kleineren Vendoren getrennt hat. Denn das Amazon-Vendor-Modell ist immer noch höchstgradig erfolgreich. Und ich glaube, da macht Sinn, dass man so ein bisschen tiefer mal in die Zahlen eintaucht. Also hier Deep Dive Amazon Vendor Business, die Entwicklung. So, also in den letzten 15 Jahren ist der Vendor-Umsatz stark zurückgegangen bei Amazon, beziehungsweise der Anteil am Gesamtumsatz. So, damals vor 15 Jahren waren wir immer mal bei 72% des Umsatzes, den Amazon mit Vendoren generiert hat. Heute sind wir runter auf 42%. In diesem gleichen Zeitraum steigen die Gesamtverkäufe von Amazon, von Amazon gesamt um das 30-fache. So. Und ebenso auch die Anzahl der Seller. So, heute haben wir 6,5 Millionen weltweit. Und jetzt natürlich die Frage, heißt das, dass das Amazon Vendor Business generell irgendwie verliert und dass man jetzt dringend wechseln muss, nur weil der Anteil da drunter geht? Kann ich euch klar sagen, nein. Denn im Jahr 2006 noch machten Verkäufe von Amazon ca. 8 Milliarden. So, das heißt, da hatten wir einen deutlich höheren Anteil der gesamten Umsätze, die durch Vendoren erzielt wurden. Aber trotzdem hat man da diese 8 Milliarden gehabt. So, heute, beziehungsweise gehen wir mal zwei Jahre zurück, 2022, ist der Anteil am Gesamtumsatz von den Vendoren deutlich gesunken. Und trotzdem haben Vendoren 2022 182 Milliarden Dollar gemacht. Und das ist halt krass, ne? Also damals, wo der Anteil noch so hoch war, haben Vendoren halt nur 8 Milliarden gemacht. Und heute, wo der Anteil viel niedriger ist, machen die 182 Milliarden. So, ne? Das heißt, von diesem Anteil darf man sich da auf jeden Fall nicht täuschen lassen. So, trotz dieser Kündigung von Amazon an kleine Vendoren muss man sich jetzt nicht total verunsichert fühlen als Vendor, der einige Millionen macht, denn das Modell generiert extreme Umsätze für Amazon. Muss Headcount investieren im Vendor-Modell, das ist de facto so, aber trotzdem ist es so, dass das Modell nicht wegfallen wird. So, aber Amazon fragt sich natürlich, okay, wie können wir halt unsere Ressourcen, unseren Headcount auf die Vendoren fokussieren, die halt für uns auch wirklich irgendwie interessant sind. Und wenn man hier jetzt so Richtung 10 Millionen macht, bisschen drunter, dann ist man da auf jeden Fall auch noch auf der sicheren Seite für die nächste Zeit, so das auf jeden Fall noch einmal so nachgeschoben. Ich fand es irgendwie ganz spannend, da nochmal eine Ebene tiefer zu schauen. So, dann gehen wir ins nächste Thema und da haben wir uns mal angeschaut, so europaweit, wie hoch eigentlich der Seller-Anteil am Marketplace-Gesamtumsatz in den einzelnen Ländern ist. So, und grundsätzlich kann man schon mal sagen, in allen Ländern steigt der Anteil des Umsatzes, der durch Seller generiert wird. So, in Italien haben wir 45%, das ist somit der höchste Wert. In Österreich gibt es den gleichen Wert. Also 45% des gesamten Marketplace-Umsatzes werden durch Seller generiert, also durch das Marketplace-Modell Seller. In Deutschland sind es 44%, Spanien 40%, UK 39%, aber wir haben auch so ein paar kleinere Länder, Belgien 36%, Irland 32%, Frankreich 30%, und überall steigt der Marketplace-Umsatz, ne? Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Dann gehen wir zu einem anderen Marktplatz, und zwar Otto. Und bei Otto gibt es nicht so gute News. So, kürzlich erinnert ihr euch vielleicht noch an die Meldung, Otto wächst bei Marketplace-Sellern, ne, auf irgendwie 6.500 Stück, also 6.500 Händler im Marketplace-Modell, was für Otto sehr positiv war. Aber wenn man sich jetzt mal die Status Quo heute anschaut, dann dominieren andere News. Nämlich geht der Handelsumsatz von Otto durchaus zurück. Und durch kürzliche Gebührenerhöhungen, Provisionserhöhungen ist jetzt tatsächlich ein recht großer Anteil, also über 500 Händler von Otto verschwunden. Ne? Otto hat sich selbst von ein paar getrennt, aber auch ganz viele haben eben gesagt, okay, das rechnet sich für uns nicht mit diesen angepassten Gebühren und wir verlassen die Plattform. Ne? Da wollen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir gehen zurück zu Amazon. Prime Deal Days sind am 8. und 9. Oktober, die ihr sicherlich mitbekommen. Trotzdem war es mir wichtig, das hier auch nochmal so zu sagen. Und dann als letzte News von mir bin ich über eine Auswertung gestolpert von eMarketer in den USA. Und zwar wurden da Entscheider befragt von Marken, welches denn die profitabelsten Werbeformate für sie auf Amazon sind. Und da ganz spannend, 48% der Befragten sagen, dass Video-Ads für sie die profitabelste Variante mit dem höchsten ROAS ist. So, Sponsored Products, 39%, sind da drunter. So, wahrscheinlich hätte jeder gedacht, Mensch, irgendwie Sponsored Products ist es doch eigentlich. Jetzt muss man eine Sache sagen. Also auf der einen Seite ist das Format Video in den USA weiter fortgeschritten. Ne? Auch hier, wir betreuen mittlerweile ganz viele Kunden, für die wir die Prime Video Ads und so schalten. Hier sind aber wirklich gemeint die Videoanzeigen auf der, also innerhalb der Suchergebnisse auf Amazon. Und jetzt kann man sagen, Mensch, wir haben da den besten ROAS, super. Aber man muss sich ja auch mal die Frage der Skalierbarkeit halt stellen. Ne? Und was braucht es auch an Aufwänden, so ein Video zu produzieren, dass das auch so gut funktioniert, gerade wenn ich ein großes Sortiment habe mit vielen verschiedenen Produkten. Da würde ich jetzt gerne hier noch ergänzen, das war nicht Teil der Umfrage, aber trotzdem finde ich es wichtig zu sagen, ja, Video-Ads haben da in den USA eine sehr gute Profitabilität, aber sie sind auch aufwendiger zu produzieren, und wenn ich verschiedene Sortimentsbereiche habe, ist es dann aufgrund des Produktionsaufwands auch schwerer in der Skalierung, so während ich bei Sponsor Products halt viel, viel schneller und einfacher halt viele Kampagnen erstellen kann und da halt irgendwie skalieren kann. Ne? Hier ging es natürlich aber explizit auch um die Profitabilität. Sind noch ein paar mehr spannende Erkenntnisse drin. Schaut euch die Studie davon im Marketer auf jeden Fall mal an. Ole, was hast du gefunden?
Ja, ich habe auch viel Amazon mitgebracht. Wir starten mal rein mit den Brand Teller Promotions. Die gibt's ja jetzt schon relativ lange mittlerweile. Und da ist eine neue Zielgruppe hinzugekommen, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar Cross-Selling-Möglichkeiten. Das heißt, man kann gezielt Coupons an Personen ausspielen, die Komplementärprodukte in den letzten 30 Tagen gekauft haben, aber nicht die Produkte der eigenen Marke, sondern die Produkte, die man auswählt. So, ist halt super, super spannend, wenn man jetzt sagt, man hat gerade Produkte, wo es relativ viele Komplementärprodukte gibt. Dann kann man den Coupon super einstellen und findet da auf jeden Fall geeignete Zielgruppen. Wie gesagt, das ist jetzt noch relativ neu, wir konnten es noch nicht testen, werden da aber, sobald wir da erste Ergebnisse haben, auf jeden Fall mal drüber berichten. Generell muss ich halt sagen, Brand Tailored Promotions funktioniert in der Regel sehr gut. Es gibt ja beispielsweise da auch die Warenkorbabbrecher und jetzt mit dieser Cross-Selling-Möglichkeit nochmal eine neue, höchst spannende Zielgruppe hinzugekommen. Genau, dann gibt's noch einen neuen AB-Test auf Amazon. Was ja schon bekannt ist, ist, dass auf der Suchergebnisseite steht beispielsweise 100 Mal in den letzten 30 Tagen gekauft. Was wir vor kurzem berichtet hatten, war dann 100 Mal vor kurzem oder im letzten Monat geklickt. So, das ist relativ neu. Jetzt gibt's aber schon wieder einen neuen Test. Da steht dann, wie oft ein Produkt auch nachbestellt wurde auf der Suchergebnisseite. Ah, cool. Also auch super spannend. Ich fand jetzt so und so oft geklickt in den letzten 30 Tagen nicht so spannend, aber das finde ich wiederum sehr, sehr spannend, gerade so bei FMCG-Produkten ist es, glaube ich, ein hoher Trust-Faktor, wenn ein Produkt sehr häufig nachgestellt wird. Und da bin ich mal gespannt. Könnte sich auf jeden Fall durchsetzen. Genau. Dann, was ich heute gesehen hatte, war, dass Amazon-Bewertungen jetzt zusammengefasst werden per KI. Das war bisher vor allem in den USA der Fall. Habe ich jetzt das erste Mal in Deutschland gesehen. Das heißt, die ganzen Bewertungen werden quasi von Amazon gescannt, beziehungsweise von der KI und dann nach einzelnen Merkmalen getrennt. Beispielsweise wird ein Produkt dann nach Stabilität, Qualität oder Optik, da werden die Bewertungen quasi aufgefiltert und dann kann man quasi direkt auf die einzelnen Merkmale gehen und sich dazu Bewertungen anzeigen lassen. Ist halt super, super spannend und super hilfreich für den Kunden. Entsprechend ist hier natürlich das Review-Management nochmal entscheidender. Genau. Dann ein Update zur Amazon Marketing Cloud. Kleines, aber feines Update, wie ich finde. Und zwar ist die Zielgruppe Non-Ad-Exposed-Käufer jetzt kostenlos. Vorher musste man das immer monatlich abonnieren, dass man diese Zielgruppe über die Amazon Marketing Cloud spielen kann. Was heißt Non-Ad-Exposed-Käufer? Das heißt Kunden, die sich die Produkte organisch gekauft haben, ohne vorher mit der Amazon Werbung zu interagieren. So ist halt super spannend, dass man da eine organische Zielgruppe erreichen kann, die die Produkte schon kauft, die jetzt aber noch nicht auf Werbung reagiert hat und der man dann gezielt Werbung ausspielen kann. Auch hier sehe ich vor allem als Zielgruppe so FMCG-Händler, die diese Produkte verkaufen oder auch für Cross- und Upselling sicherlich sehr interessant. Das heißt, ja, das ist nicht die erste Zielgruppe, die Amazon jetzt von der Monthly Fee auf Free-Version erhöht. Das heißt, wechselt quasi, heißt super spannend, da könnte sicherlich in Zukunft auch noch mehr auf uns zukommen. Genau, ja, dann.
Gerade ja. So Richtung Reaktivierung, ne? Also wenn irgendwie jemand, genau, ich denke da zum Beispiel an so Nature Elements, die halt jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, keine Ahnung, da ist jemand, der eine Zeit lang Kurkuma-Kapseln vielleicht irgendwie genommen hat, Mensch, mir geht's auch ganz gut damit, aber irgendwann ist die Box leer und ich denke dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig dran. Und wenn man dann halt sagt, okay, man erreicht genau die, reaktiviert den Kunden und der sagt, ja Mensch, eigentlich war das doch toll, dann gehe ich da wieder rein. An sowas denke ich jetzt als Beispiel direkt.
Ja, genau, sowas, sehr gutes Beispiel. Genau, dann war ja schon ein bisschen zurück, aber trotzdem hat man noch nicht drüber gesprochen, die Amazon Accelerate. Und da kamen auch sehr, sehr viele spannende Updates wieder von Amazon, was jetzt in Zukunft gelauncht werden soll, was da geplant ist. Und ich glaube, die spannendste Sache, die viele sicherlich auch schon mitbekommen haben, ist, dass Buy with Prime sich weiter öffnet und das Ganze jetzt auch in Zukunft bei TikTok integriert wird. Das heißt, man kann da direkt Produkte per Werbung platzieren und dann sieht man quasi das Buy with Prime Badge, das ist ein kleines Logo und dann kann man quasi direkt über seinen Amazon-Account das Produkt kaufen, auch mit Amazon bezahlen, hat auch die schnelle Lieferung, die Amazon quasi verspricht, also ist halt höchst interessant für Marken, die auf Amazon verkaufen und dann auf TikTok die Werbung schalten möchten und da dann quasi mit diesen Buy with Prime Vorteilen werben möchten.
Spannend.
Genau, und als letztes, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war, dass auf Shein die ersten Wholesale-Bestände langsam auftauchen. Und zwar kamen da Screenshots raus, also man kann es auch eigentlich nachgucken, dass jetzt erste Marken wie Adidas oder Nike bei Shein auftauchen, weil halt irgendwelche Großhändler, die irgendwelche Bestände gekauft haben, die Produkte jetzt auf den Shein-Marktplatz quasi einführen. Und so fängt vielleicht jetzt langsam an, dass auch etablierte Marken immer häufiger auf Shein zu kaufen sein werden, ob sie es jetzt wollen oder nicht. Genau, Also sehr, sehr spannend.
Es wird so ein bisschen das passieren wie bei Amazon halt, ne? Auch am Anfang haben die Etablierten auch gesagt, okay, warum brauchen wir das eigentlich? Dann sind halt irgendwie Handelspartner dahin gegangen, dann haben die Ware angeboten, weil sie gesagt haben, uns doch egal, dass ihr das nicht machen wollt, wir machen das halt einfach. Die generieren dann Verkäufe da, und wenn Verkäufe da generiert werden, sagt sich der Hersteller auch irgendwann, oh Mensch, da ist ja ganz schön ein Volumen, die darüber bewegt werden, warum mache ich das eigentlich nicht selber, ne? Also viele doktern ja gerade an der eigenen D2C-Strategie herum, und das kann jetzt hier eine ähnliche Entwicklung geben, ne? Jetzt hat man natürlich trotzdem so diese Preisdiskrepanz, ne, wo natürlich irgendwie sicherlich die Händler auch nicht irgendwie mit diesen krass Billigpreisen, ne, Temu, Shein und Co. halt mithalten können, und das ja auch gar nicht das Ziel ist, ne? Und ob dann der Endkunde sagt, ja Mensch, ich verkaufe da halt eh meine Sachen, so packe ich irgendwie die Produkte, die ich normal kaufen würde, auch wenn sie teurer sind als das Durchschnittsprodukt auf der Plattform, halt trotzdem mit in den Warenkorb. Das ist halt die Frage, ne? Und das wird man sehen, aber wenn das der Fall sein sollte, dann wird das Gleiche passieren wie auch irgendwie auch auf anderen Marktplätzen und auch wie bei Amazon damals. Dass die Marken sich halt immer denken, okay, wenn da solche Umsätze drüber laufen, warum mache ich es nicht selber? Weil ich meine Marke vielleicht auch nochmal selbst irgendwie anders darstellen kann und möchte. Alright, gut. Dann, Ole, ich glaube, da waren viele Infos dabei. Vielen Dank für deinen Input. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.